die Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Wir haben heute Gäste im Studio. Ich begrüße sehr herzlich und alphabetisch Jeanette Klemann, Hundereha Wiesbaden, Dr. Frank Höhner, Tierarzt und Gelenkspezialist, Dr. Maya Zeitler, Komplementärmedizinerin. Dieses Wort hat mich viel Übung gekostet. Unsere Sendung heißt Gelenkgesunder Hund, aber wie? Wie kann man Arthrose beim Hund vermeiden? Ich möchte in dieser Sendung unter anderem wissen, ob es vorstellbar ist, dass Dr. Höhner einen Hund operiert, Maya ihn vorher oder nachher homöopathisch betreut und er in der Hundereha bei Jeanette wieder aufgebaut wird. Oder vielleicht fragen wir uns sogar, ob vielleicht zu oft operiert wird. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Hier gibt es mit der Zeit eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Gäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu Blogs, Artikeln und zu meinen Büchern und Filmen. Herr Dr. Höhner, Sie sind Tierarzt und Gelenkspezialist. Auf Ihrer Homepage sagen Sie, die Tiermedizin ist mit der Humanmedizin nicht nur ähnlich, sondern vergleichbar geworden. Sie betreiben eine hochmoderne Praxis, die man im Internet besuchen kann. Sie haben eine Fibel herausgegeben, die für Laien geschrieben wurde und die man bei Ihnen anfordern kann. Ich habe sie auch, kann sie sehr empfehlen. Jetzt erzählen Sie uns mal, was machen Sie alles in Ihrer Praxis?
Diese Praxis, die wir vor einem Jahr in Wiesbaden-Delkenheim gegründet haben, ist die erste Praxis in Deutschland, in der nur Kleintierorthopädie durchgeführt wird. Das heißt, Kleintier heißt Katze, Hund oder Kleiner. Und Orthopädie heißt, es werden keine sonstigen Behandlungen durchgeführt, sondern nur Behandlungen von Gelenken, von Wirbelsäulen, von chronischen Erkrankungen, von Osteoarthrosen. Solche Dinge, die bei den Tieren zu Lahmheiten und zu Schmerzen führen.
Und was ist eine Arthrose? Wie könnte man das erklären für mich als Laien?
Arthrose ist eine sehr, sehr komplexe und sehr schwierige Erkrankung, die wir alle irgendwann bekommen, Menschen und Tiere in gleicher Weise. Wenn wir älter werden und auch unsere Haustiere werden halt immer älter, kommt es dazu, dass in den Gelenken Verschleißsituationen entstehen. Das Gelenk ist normalerweise umgeben und geschützt durch eine Knorpelschicht. Und diese Knorpelschicht nimmt durch verschiedene Dinge Schaden. Da können Entzündungen eine Rolle spielen, da können Verletzungen der Gelenke eine Rolle spielen. Das führt dann dazu, dass der Knorpel geschädigt wird, der Knorpel wird dünner, der Knorpel wird abgerieben und es kommt dann irgendwann zu einem Kontakt von nicht mehr Knorpel auf Knorpel, sondern Knochen auf Knochen. Und das tut, das wissen wir von den Menschen, die sowas haben, sehr weh. Und das ist eigentlich das Problem, was sich dabei entwickelt. Es gibt dabei verschiedene Stadien und in diesen verschiedenen Stadien gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Tieren zu helfen.
Mhm. Vielen Dank, Maya. Du bist ähnlich, stell dich bitte vor, ähnlich gelagert. Du hast auch da sehr viel Erfahrung. Erzähl von dir.
Also mein Name ist Maya Zeitler, ich bin von Hause promovierte Biologin, eigentlich mit dem Schwerpunkt der Tumorimmunologie und arbeite jetzt als Tiertherapeutin mit komplementärmedizinischem Ansatz und entwickle schwerpunktmäßig ganzheitliche Konzepte für meine Patienten.
Dann haben wir Jeanette Klemann. Jeanette Klemann baut das auf, was jetzt behandelt wurde, operiert wurde. Erzähl ein bisschen von dir. Das ist die Hundereha Wiesbaden.
Genau, ich habe die Praxis Hundereha Wiesbaden. Behandle Hunde postoperativ, was bedeutet nach Operation, damit sie sich wieder anfangen können zu bewegen, die Schonhaltung aufgeben. Aber auch relativ viele Hunde, die einfach ganz normale Alterserkrankungen haben, die aufgrund des hohen Alters kommen, die nicht mehr operiert werden wegen diverser Risiken. Und habe vielleicht so als Alleinstellungsmerkmal, ich habe ein kleines Schwimmbad gebaut, also einen Hundepool, was das ganze Jahr über benutzbar ist mit warmem Wasser und mobilisiere dort die Hunde drin. Also und werde auch noch in Kürze in dem Schwimmbad eine Laufvorrichtung einbauen, dass man dann praktisch alles zusammen hat, damit die Hunde praktisch im Wasser trainiert werden. und leichter sind. Also im Wasser ist es sehr einfach, sie aufzutrainieren.
Ich war schon bei dir. Also du stehst da mit einer Riesenhose, stehst du mitten im Wasser und dann kommt der Hund zu dir und schwimmt in Meerwasser, sagst du, beheizte Meerwasser, schwimmt er. Und das tut natürlich diesen Itis, ist immer Entzündung, und die Arthrose ist das langfristige, ist das richtig? Itis tut immer sehr weh, ist die Entzündungsform, und du gehst dann rein, um dieses zu kurieren. Also nicht nur ins Wasser, sondern auch in die Behandlung.
Also im entzündlichen Stadium bei einer Arthritis, glaube ich, ist erstmal Bewegung kontraindiziert, also dann eher nicht bewegen, sondern kühlen, gucken, auch mit Hilfe von Tierärzten, dass die Entzündung erstmal reduziert wird. Bei mir ist eigentlich so der Fokus, dass die Hunde wieder beweglicher werden, dass die Schmerzen auch durch die Bewegung, weil oft entstehen ja Schmerzen durch extreme Muskelverspannung. Oft sind es ja gar nicht die eigentlichen Arthrosen, die wehtun, sondern die Sekundärverspannung. Die
im Schonhaltung.
Genau, Schonhaltung. Und dafür bin ich eigentlich zuständig, um wieder die Muskeln zu entspannen, die Gelenke beweglicher zu machen und dadurch einfach auch die Hunde stabiler zu machen, dass sie sich wieder stabil bewegen können.
Du arbeitest auch viel mit den Händen und arbeitest auch viel energetisch, dass du das wieder weich machst.
Ja.
Genau. Und Maya geht da rein mit Homöopathie vorher und nachher, um die Hunde stabiler zu machen. Du hast hier auf deiner Homepage Mykotherapie, habe ich da gefunden. Wo gehört das hin?
Die Mykotherapie ist eher ein junges Element der komplementärmedizinischen Behandlung. Der Ursprung findet sich in der traditionell chinesischen Medizin, wo seit Jahrtausenden Vital- oder Medizinalpilze in die Rezepturen eingemischt werden. Hier ist das noch ein relativ unbekannter Weg, der aber mittlerweile immer mehr Zuspruch findet.
Und wie hilft das dem Hund? Der Hund kriegt eine Pilztablette.
Im Endeffekt wird mit Extrakten aus verschiedenen Heilpilzen gearbeitet. Mhm. Die Heilpilze nehmen Einfluss auf das Immunsystem und die Regulatur des Körpers und können so Entzündungsprozesse hemmen im Bereich der Arthrose oder Gelenkstrukturen mit Enzymen versorgen, die den Aufbau fördern.
Wir haben jetzt uns gerade mal so hier unterhalten und haben festgestellt, dass das eine ganz illustre Runde ist, die vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Ein Schulmediziner, eine Komplementärmedizinerin und Hundereha. Wie wäre das denn vor 10 Jahren hier so ausgegangen? Erzählen Sie mal, Herr Dr. Hühner, Sie wollten auch gerade noch was sagen.
Ja, es ist mir an dieser Stelle, glaube ich, ganz wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Weiterentwicklung des Miteinanders erlebt haben in den letzten Jahren. Während vor 10 Jahren, wie Sie sagen, zum Beispiel die meisten Schulmediziner über alternative Behandlungsmethoden die Nase gerümpft haben, ist, glaube ich, in den Köpfen der meisten Tierärzte mittlerweile angekommen, dass sich ergänzende Therapieformen immer zum Nutzen des Patienten auswirken und wir eigentlich froh und dankbar sein können, dass wir kompetente, gut ausgebildete Leute in diesem Bereich haben, die also nicht nur sich ein Buch gekauft haben, was gelesen haben und dann machen die das, sondern es gibt eben für diese anderen Bereiche mittlerweile sehr gute und qualifizierte Ausbildungen und die haben sie alle durchlaufen und damit ist das für mich eine sehr ernstzunehmende Therapieform. Es gibt, das muss man auch dazu sagen, ja für jede dieser Therapiewege Interessenten. Es gibt Tierbesitzer, die wollen ausschließlich diesen Weg oder jenen Weg oder ergänzend diesen und jenen Weg. Und das finde ich einfach gut, dass hier eine Vielfalt von Behandlungsmöglichkeiten da ist und wir auf diese Weise sowohl den Tierbesitzern als auch den Tieren gemeinsam etwas Gutes tun können.
Finde ich ganz gut. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Blutegel-Geschichte hier anbringen, die Maya und mich verbindet. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Shadow hatte ein Trauma, also eine Verletzung am linken Zeh. Wir haben natürlich alles für ihn getan, tierarztmäßig, aber es wurde nicht so richtig besser. Und dann hatte Maya die Blutegel-Idee, die dann auch richtig geholfen hat. Und ich habe gerade eben gehört, Sie arbeiten jetzt auch damit, Herr Dr. Hühner. Erzähl mal, Maya.
Ja, die Blutegel-Geschichte ist eigentlich der Beweis, dass sich die verschiedenen Therapieansätze nur ergänzen und nicht ausschließen. Und mit Shadow hatten wir die Erfahrung, dass wir erst homöopathisch und mit Kräutern versucht haben zu arbeiten, um die schulmedizinische Medikamentation etwas außen vor zu lassen, um die Belastung gering zu halten. Da sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Und in einer klassisch-schulmedizinischen Diagnoseverfahren wurde festgestellt, dass Shadow eine Hammerzehe hat. Und daraufhin bekam er auch allopathische Schmerzmittel, um seine Lebensqualität wieder zu steigern.
Allopathisch?
Schulmedizinisch.
Schulmedizinisch.
Pharmazeutische Mittel. Letztendlich hat ein Blutegel an der richtigen Stelle angesetzt, lokal das Problem beseitigt und im Nachhinein wurde eben begleitend mit physiotherapeutischen Methoden, noch mit Nahrungsergänzungen und mit Kräutern die Gelenkstrukturen wieder entlastet und aufgebaut. Und letztlich war das Ganze eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener Therapeuten, Mitbesitzer und alles zum Wohle des Patienten.
Shadow hat das sehr genossen. Er hat sich ganz ruhig hingelegt, hat es geschehen lassen. Ein Blutegel ist ein ganz tolles Tier. Es schädigt den Wirt nicht, sondern gibt ihm an die 40 bis 100 Enzyme, so genau ist das noch nicht festgestellt, in den Körper des Patienten rein, holt den ganzen Schmutz heraus und sagt, den kriege ich mal irgendwann wieder. Leider weiß der arme Blutegel nicht, dass er diese Behandlung nicht mehr machen darf. Aber es ist ein ganz tolles Tier, vor dem wir uns immer ein bisschen ekeln, aber dafür gibt es keinen Grund. Sie arbeiten da auch mit.
Ja, also das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache, die wir da aus der Natur nutzen können. Voraussetzung ist aber häufig, dass diese Tiere, die da behandelt werden sollen, frei sind von Medikamenten. Bestimmte Medikamente führen dazu, dass die Egel nicht gut anbeißen. Egel sind da sehr wählerisch, wählen auch nur bestimmte Stellen aus, aber interessanterweise wählen die häufig die am meisten veränderten Stellen aus. Die suchen sich die richtige Stelle aus.
Und tolles Haus.
Wichtig ist nur, dass das vorher eben keine bestimmte Medikamente dürfen nicht gegeben werden. Auch an der Haut dürfen keine Einreibungen oder sowas gemacht werden. Wenn da vorher eine dicke Salbe drauf ist, dann wird da kein Egel beißen. Aber diese Egel haben eben wirklich den Effekt, dass sie entzündungshemmend lokal wirken und damit mitunter gezielter an einer Stelle eine Entzündung beseitigen, als wir das mit anderen Mitteln machen können.
Möchtest du noch was dazu ergänzen? Hast du noch eine Frage zum Egel?
Nö, ich kenne mich gut mit
den kennst dich kleinen Tierchen gut mit aus. Diese Egel, was machst du da nachher mit denen? Was muss leider gemacht werden?
Ja, der Egel genießt leider am Tier seine Henkersmahlzeit, das muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb sollte das Arbeiten mit Blutegeln auch immer unter einem ethischen und moralischen Gesichtspunkt passieren und auch immer nur dann der Egel eingesetzt werden, wenn das Ultima Ratio ist, um ein Tierleben zu schonen. Auch der Egel ist ein Lebewesen und zwar ein sehr individuelles und sensitives Tier. Leider werden die Egel hinterher aus guten medizinischen Praxisgründen eingefroren oder mit Alkohol abgetötet, um eben keine Fremdstoffe in die Natur zu verbringen, wie es bei einem Aussetzen der Fall sein könnte.
Herr Dr. Höhner, auf Ihrer Homepage steht, dass Sie die Welpen in der 8. bis 10. Woche untersuchen und in dieser Zeit erbliche Fehlstellungen korrigieren können. Finde ich also ganz spannend. Haben Sie die Gelegenheit gehabt, auch Welpen vor und nach der Welpenspielstunde zu untersuchen, beziehungsweise nach 16 Wochen, also am Ende der Welpenzeit? Erzählen Sie uns da ein bisschen von?
Das sind jetzt verschiedene Fragen nacheinander. Fangen wir mal vorne an. Ja, wir haben die Möglichkeit, mit 8 bis 10 Wochen, mehr so gegen 8 Wochen, Welpen zu untersuchen, um die Hüftqualität zu überprüfen. Und wir haben da schon wirklich die Möglichkeit zu sagen, das wird ein guter oder das wird ein schlechter. Und wir haben die Möglichkeit, mit 15 bis 20 Wochen etwa zu sagen, wie ist die Qualität der Ellbogen. Da gibt es bei den jungen Hunden schon Hinweise darauf, ob etwas gut verläuft oder vielleicht nicht gut verläuft. Und interessant ist diese ganze Frühuntersuchung nur deshalb, weil es sowohl für die Hüften als auch für die Ellbogen winzig kleine chirurgische Eingriffchen gibt, mit denen man die Gelenke positiv beeinflussen kann und damit verbessern kann. Und wenn man also feststellt, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dann kann man mit einer Mini-Bikini-Lösung da etwas Entscheidendes für die Welpen und für die Gelenkentwicklung tun.
Wie oft ist die erbliche Fehlstellung?
Also ich bin davon überzeugt, dass eigentlich alle genetisch bedingt, alle orthopädischen Erkrankungen genetisch bedingt sind.
Ja?
Die meisten ja. Also auch diese Kreuzbandrisse, wir kommen da gleich noch zu, sind sicherlich traumatisch bedingt, aber doch mehr genetisch. Mhm. Und die Hüftgelenksdysplasie, über die wir eben gerade reden, ist sicherlich genetisch bedingt und die Ellbogendysplasie ist auch genetisch bedingt. Es gibt noch zusätzliche Faktoren, die das ungünstig beeinflussen können, vermehrtes Gewicht und so weiter, aber es ist primär eine genetische Problematik. Die Frage nach der Spielaktivität, ja, wir haben bei der Hüfte zumindest haben wir sehr genaue, detaillierte Untersuchungen gemacht. Wir haben Hunde untersucht mit 8 Wochen, mit 14 Wochen, mit 20 Wochen und haben immer wieder verglichen, wie viel Aktivität haben die. Und es stimmt, wenn junge Hunde zu früh zu viel Aktivität haben, entwickeln sich Gelenke ungünstiger in einem gewissen Rahmen. Ein perfekt gestaltetes Gelenk wird durch etwas Bewegung nicht zu einem schlechten, aber ein nicht perfektes Gelenk wird dann noch schlechter.
Noch schlechter. Aber die stelle ich mir ja vor, wenn so ein Hund noch nicht richtig in sein Fell reingewachsen ist, die Fontanelle ist noch nicht zu und die Gelenke sind noch nicht stark, auch die Knochen sind noch nicht stark. Sollte man jetzt etwas schonen? Also kein wildes Toben, meine ich damit.
Sie haben vollkommen recht. Ich sage immer, dass man in den ersten 4 Monaten jeden Welpen, egal welcher Größe, wie ein rohes Ei behandeln sollte.
Oh, wie schön.
Monat 4 bis 6, da kann man ein klein wenig etwas Freiheit lassen. Und ab dem 6. Monat ist es sicherlich so, dass die auch ein bisschen mehr Belastung vertragen. Aber vorher sollte man sich und den Hunden den Gefallen tun, sie so schonend wie möglich sich bewegen zu lassen, toben mit anderen Hunden auf ein Minimum reduzieren, soziale Kontakte üben in Form von leichtem Begrüßen und sich beschnuppern, ja, aber lange über die Wiese rennen, das ist für so junge Hunde ganz, ganz ungünstig.
Also ich bin ein erklärter Gegner der Welpenspielstunde, weil Stunde ist viel zu lang für mich. Mhm. Es wäre auch dann, wenn dort vernünftig gearbeitet wäre, toll. Aber ich bin dafür sowieso, also das jetzt nur als Nebensatz, die Hunde auf mich zu sozialisieren, nicht auf andere Hunde. Habt ihr jetzt noch eine Frage an Dr. Höhner? Viele Gelenkprobleme kommen jetzt wegen Bewegungsmangel und Übergewicht, aber auch durch Extremsport. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, wird der Rest, der nicht erblich bedingt ist, zu viel gassimäßig auch bewegt. Was würden Sie denn jetzt als Tierarzt sagen? Ich habe jetzt einen Welpen und bis 4 Monate geht ja das erste Zeitfenster zu in der Entwicklung. Wie viel Bewegung glauben Sie, sollte man, also wissen Sie oder haben Sie erforscht, sollte man machen? Ist das auch rasseabhängig?
Ja, die Rasse spielt vielleicht auch noch eine Rolle, aber was ich jetzt sage, wird vielleicht die meisten nicht befriedigen, aber ich glaube, dass Spaziergänge, die länger als 10 Minuten sind, ungünstig sind.
Ah, ja.
Und viele gehen mit ihren jungen Hunden doch schon sehr weit, insbesondere wenn auch ein zweiter Hund in der Familie ist, dann gehen wir den üblichen Gang von 1/2 Stunde oder 1 Stunde und der Kleine läuft natürlich mit, das macht er gerne, aber gut ist das nicht.
Ja.
Also wenn man etwas Gutes für die Hunde tun will, dann sollte man kurze Spaziergänge öfter wiederholen. Also mehrmals 10 Minuten ist sicherlich besser als 1/2 Stunde am Stück. Das ist in den ersten 4 Monaten ganz wichtig. Um die Hunde dann einmal an eine andere Umgebung zu gewöhnen, macht es Sinn, sie ins Auto zu packen und einfach mal woanders hinzufahren, mal in die Stadt zu fahren, mal in den Wald zu fahren, damit sie was anderes erleben, damit sie andere Dinge kennenlernen, aber nicht so weit laufen, bis wir endlich überall angekommen sind, sondern eben dann mit dem Auto dahin fahren, damit sie nicht so weit laufen müssen.
Mhm. Behandelst du auch schon Welpen? Oder 4 Monate alte?
Ja, junge Tiere,
junge,
auch
junge
schon.
Tiere. Ach, Jeanette, ich habe jetzt Jeanette
ja
gefragt.
Ich wollte aber noch ganz gerne was zum Verständnis dazu sagen, weil Dr. Höhner ist ja Profi. Ein Knochen braucht Bewegung, um ein ordentliches Wachstum durchschreiten zu können. Also ein Hund absolut, also ein junger Hund, weil ich sehe das auch, dann werden die Minuten gestoppt und die Hunde dürfen sich nicht bewegen, werden in Kennels gepackt zu Hause. Ja, also das widerspricht
ja, das ist ja
so
extrem.
Etwas meinem. Ja, aber sowas kann entstehen, dadurch, wenn ein Tierarzt sagt, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, und dann kommen die, also weil ich glaube, es ist wichtig auch zu sagen, eine gute, ordentliche Bewegung, vielleicht 10 Minuten aber das 5-mal am Tag.
Ja.
Ja, keine Treppen hoch und runter pollern lassen, sondern eine schöne Bewegung.
Auf weichem Untergrund ist ganz wichtig.
Ja, genau dabei, sowas.
Ne? Waldboden ist hervorragend, Wiesen ist gut, aber nicht Asphalt.
Ja. Ja,
das ist für Babys ganz wichtig.
Weil der Knochen ja auch durch
also,
den Druck der Bewegung also wachsen muss. Ne?
Da, Sie haben vollkommen recht. Was ich da an der Stelle einfach nur sagen möchte, die Zeit soll limitiert sein. Das, was die Hunde im Haus tun, sie in einen Kennel zu sperren, das halte ich für nicht artgerecht. Mhm. Aber sie sollten zu Hause eben sich bewegen können und das machen sie so, das, was sie wollen. Mhm. Nur wenn wir mit denen spazieren gehen und geben ihnen Zeit vor, die so lang ist, dann ist das ungünstig. Außerdem ist es wichtig, dass die Tiere möglichst an der Leine gehen am Anfang, damit sie auch nur die Strecke gehen, die wir gehen, weil Hunde laufen ohne Leine natürlich das Vielfache dessen, was wir am Weg gehen. Und auch das ist dann etwas, was sich addiert. Zum Thema Welpenspielstunde, das liegt mir auch am Herzen, das ist wichtig aus Sicht der Sozialisierung. Aber das sollte nur wenige Minuten sein und ganz wichtig ist, glaube ich, dass man dabei die Welpen verschiedener Rassen sinnvoll kombiniert.
Richtig.
Also wenn der Riesenschnauzer-Welpe mit dem Chihuahua zusammen um die Wette rennen und die übereinander herfallen, das kann dem Chihuahua nicht gut tun.
Richtig.
Und das muss man schon so ein bisschen zusammenpassen, dass man also größere Hunde miteinander zusammenbringt und kleinere Welpen zusammenbringt, dass die Rassen einigermaßen gewichtsmäßig zusammenpassen. Das ist wichtig und da passiert dann nicht so viel Übles. Ansonsten sehen wir immer wieder Schädigungen von Welpen, die sie sich in den Tobestunden dann da holen, weil sie einfach sich völlig verausgaben und weil einfach Gewichtklassen aufeinander kommen, die nicht gut zusammenpassen und alles so weich und zerbrechlich noch ist.
Richtig. Also Sie tun mir persönlich einen großen Gefallen, weil ich das auch immer finde. Ich habe sehr viele Welpen begleitet und habe dann immer gesagt, macht sie stabil bis zum 4. Monat, sozialisiert sie erstmal an euch. Also ich bin Rudel. Und dann sind sie auch, weil wir ja soziale Menschen sind, sind sie auch sozial gegen Hunde. Ich habe da keine Probleme gehabt. Und wenn die auf die Hundewiese kommen, sind sie völlig normal, aber sie sind eben stabil und sie können sich nicht so leicht verrenken. Außerdem wird sehr, sehr viel bei mir balanciert und sehr viel für die Knochenarbeit beziehungsweise, so wie wir auch Sport treiben müssen, wird sehr viel getan. Was ist denn jetzt mit Agility? Was ist denn da so eure Erfahrung?
Ja, Agility ist Hundesport im wahrsten Sinne. Der Hund treibt Sport. Und im Endeffekt liegt das im Sinne des Betrachters, ob das für den Hund sinnvoll ist oder nicht. Mit Sicherheit findet der Mensch das ganz toll, wenn sein Hund Sport treibt. Besser wäre es umgekehrt in meinen Augen. Und dieser Hundesport setzt natürlich einen gewissen Trainingszustand des Sportlers voraus. Und um den Bewegungsapparat überhaupt in einem gesunden Zustand zu halten. Trotzdem sind auch hier die Spätschäden nicht ausgeschlossen und man sollte sich da sehr gut überlegen, ob man das seinem Hund zumuten möchte oder nicht. Oder ob ein gezieltes geistiges Training, Koordinationstraining und Bewegungstraining, das alle Strukturen des Körpers miteinander verbindet, nicht genauso gut sind und Gelenkstrukturen weniger geschädigt werden.
Ich möchte einfach nur mal für mein zweites Buch Werbung machen. Da ist das alles drin. Da wird das alles erklärt, auch welche Übungen Sinn haben und nicht. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Wie würde denn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Hund haben, Nahrungsergänzungsmittel, wann fangen wir damit an? Wie früh? Was halten Sie davon? Da gibt es ja jetzt die grünlippmuschel.
Es gibt eine ganze Reihe von ergänzenden Mitteln, die man füttern kann, aber es hat sich erwiesen, dass Fütterung sehr vorsichtig betrieben werden sollte. Werden junge Hunde zu früh mit zu viel Energie, mit zu viel Eiweiß, mit zu viel Kohlenhydrate versorgt, entwickeln sie sich schneller und das ist für die Gelenke ungünstig. Sie sollten sich also langsam entwickeln. Die Größe, die sie bekommen, ist genetisch vorgegeben und ob die nun ein bisschen eher oder ein bisschen später erreicht wird, ist für das Leben des Hundes nicht von Bedeutung. Ich glaube eher, dass die meisten Hunde mehr davon haben, wenn sie 4 Wochen später ausgewachsen sind, weil dann die Gelenke weniger Gewicht tragen müssen oder später erst Gewicht tragen müssen und das ist für die Entwicklung sicherlich hilfreich. Welche Fütterungsergänzungen dann noch zu dem normalen Futter, was nicht zu eiweißreich sein sollte, vor allen Dingen dazukommen. Das ist eine sehr subjektive Sache. Ich habe darüber sehr viel Studien gelesen und da gibt es sehr unterschiedliche Bemerkungen. Es gibt Leute, die behaupten, diese ganzen Ergänzungsfuttermittel helfen gar nicht. Und es gibt Leute, die sagen, die helfen ganz toll. Ich stehe da so irgendwo in der Mitte, gar nicht, glaube ich nicht. Und die haben sicherlich eine Bewandtnis und haben sicherlich eine Funktion. Und deshalb empfehlen wir sie auch. Mhm. Aber man muss eben sehen, wann wer etwas braucht. Also wenn ein Hund sich normal entwickelt, dann ist das vielleicht auch beim Welpen noch nicht ganz so notwendig. Später, wenn dann wirklich osteoarthrotische Erkrankungen da sind, dann macht es immer mehr Sinn, ergänzend da etwas dazu zu geben. Bei den Welpen gibt es manche, die das schon für wichtig halten. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube eher, wenn da wirklich Veränderungen da sind, Schmerzen da sind oder Wachstumsstörungen auffallen, dann kann man damit ergänzend etwas tun.
Jetzt lassen wir das erstmal sich setzen. Habt ihr noch eine Frage jetzt unmittelbar
dazu? Ja, eine Anmerkung. Ich denke, dem Welpen täte es gut, einfach artgerecht ernährt zu werden. Das würde auch dem Wachstum mit Sicherheit am zuträglichsten sein, im Gegensatz zu dem, was man im Tierfutter Großhandel mittlerweile für den Menschen alles anbietet, was für den Hund im Endeffekt gar nicht nötig ist. Man sollte da immer mit einem gewissen Augenmaß die Ernährung des Tieres verfolgen und sich überlegen, dass der Hund vom Wolf abstammt und zwar jetzt über Jahrtausende domestiziert ist, aber immer noch eben den Verdauungstrakt eines Fleischfressers besitzt, eines Karnivoren, und eben nicht übermäßig stark auch mit Kohlenhydraten und auch schon gar nicht mit 3 bis 5 Mahlzeiten am Tag wie der Mensch versorgt werden muss.
Mhm. Jeanette, Kommentar oder Musik?
Ja, mich hatte noch interessiert, ob es wissenschaftliche Studien gibt zu diesem ganzen Thema Gründippmuschel, Glucosamine. Ja. Gibt es jetzt schon Langzeit?
Da gibt es eine ganze Menge von Studien. Und ich habe im vorigen Jahr im Zusammenhang mit einigen Vorbereitungen für Vorträge da mal zusammen gelesen, was es da so gibt. Und wie gesagt, da gibt es sehr unterschiedliche Bewertungen. Aus meiner Erfahrung in der Praxis glaube ich daran oder bin ich davon überzeugt, dass es einen Effekt hat. Und was sicherlich gut hilft, ist Hyaluronsäure, diese grünen Lippmuscheln, Sachen, die Glucosamine haben eben auch eine nachgewiesene Wirkung, auch beim Menschen. Also, dass das alles gar nicht hilft, das kann nicht sein. Mhm. Nur man muss eben vorsichtig sein, wenn ich einen Hund habe, der eine schwere Arthrose hat und ganz viel Schmerzen hat und ich gebe dem ein bisschen Zusatzfuttermittel, dann wird das nicht alleine ausreichend sein. Mhm. Aber ergänzend zu anderen Therapieformen ist das sicherlich eine sinnvolle Sache, mit den Zusatzfuttermitteln den Hunden eine Verbesserung der Situation zu erreichen, indem wir zum Beispiel mit diesen Glucosaminen Dinge zuführen, die für den Gelenkstoffwechsel, für den Knorpelstoffwechsel wichtig sind. Mhm. Das ist die Idee, die dahinter steckt, dass man diese Stoffe, die da sind, in diesen Grünlippmuscheln enthalten sind, die braucht der Körper, um Knorpel aufzubauen. Und das ist das, was man ergänzend da zugeben wird. Und ist die Frage, wie viel braucht der Hund? Und das ist also sehr schwierig. Und das kann man auch noch nicht genau endgültig sagen. Aber es hat auf jeden Fall einen positiven
Effekt. Es muss doch auch sehr rassetypisch sein, nehme ich an.
Das ist ja für alle Rassen gleich.
Also ich muss jetzt keinen Neufundländer anders behandeln als jetzt einen Yorkshire Terrier. Nur halt die Menge.
Das ist sicher richtig.
Ja. Okay. Mhm. Also meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass die Darmgesundheit eine sehr wichtige Rolle für die Resorption dieser Stoffe spielt und dass die Darmgesundheit bei chronisch erkrankten Tieren meistens schlechter ist als bei Tieren, die in einem Anfangsstadium einer Erkrankung stehen und dass deshalb der Aufbau einer gesunden Darmflora im Vorhinein die Umsetzung dieser Nahrungsergänzungsmittel positiv beeinflusst.
Mhm. Wichtig ist dabei auch noch das Thema Allergien.
Allergie war unser letztes Stichwort. Wir wollen es, da es gesagt wurde, noch mal ganz kurz streifen. Wir haben hier ganz interessante Dinge gehabt, die wollen wir natürlich auch nach draußen tragen. Erzählen Sie uns noch etwas zu Ihrer Meinung Allergie.
Allergien nehmen bei Hunden wie bei Kindern immer mehr zu. Und das erschwert manchmal auch das Anwenden dieser Zusatzfuttermittel, über die wir ja gerade gesprochen haben. Es ist also so, dass häufig bei Hunden Futtermittelallergien da sind. Und wenn dann mit den Tierärzten oder mit den Tierbesitzern mühevoll herausgefunden ist, welches Futter funktioniert und welches Futter der gut verträgt oder welche Stoffe er gut verträgt, dann kann es manchmal kontraproduktiv sein, wenn man eine Zusatzfutter dazu nimmt, was dann Getreide zum Beispiel enthält bei einem Hund, der getreideallergisch ist. Deshalb muss man da sehr genau aufpassen, was man da nimmt. Bei allergischen Patienten muss man also doppelt gucken, welche Zusatzfuttermittel vertragen werden. Das ist an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt, sonst kann man da mehr Probleme bekommen, als man was Gutes für den Hund tut durch Zusatzfuttermittel.
Mhm. Jeanette, wie viel fette Hunde hast du durch Weizen und sagst du denen den Leuten dann auch?
Es geht. Also ich muss sagen, die Mehrheit der Hunde, finde ich, haben eine gute Figur, die zu mir kommen. Mhm. Ja. Die Menschen auch. Mhm. Also es ist oft sehr ähnlich. Es hat sehr viel oft miteinander zu tun. Mhm. Und die ein bisschen zu viel auf dem Rippen haben, das kommt natürlich auch sehr schnell, weil die sich schlecht bewegen können. Sonst wären sie ja nicht in meiner Praxis vorstellig. Ich spreche mit den Hundebesitzern. Ich entwickle auch immer so Alternativen, weil ich halte nichts von Hungern. Ich bin selbst ein Mensch, der ungern hungert. Ich finde, ein Hund muss auch nicht unbedingt hungern. Und die meisten Hundebesitzer möchten ja auch ihre Hunde zufriedenstellen. Also auch, was den Magen betrifft und so. Und da machen wir so mit geraspelten Möhren mit dran. Die machen unheimlich also voll. Ja, und ich finde, die sind, glaube ich, ganz gut für den Darm. Mhm. Und halt, dass wir da ein bisschen reduzieren.
Also bei Möhren ist doch so, dass die mit Fett angereichert werden müssen, sonst kann das Vitamin A nicht entnommen werden. Ja. Ist das bei Hunden auch so?
Wenn überhaupt.
Ja, ich wenn glaube, überhaupt. Also es geht nur einfach durch.
Ich glaube, das ist durch.
Ach so. Naja, ich glaube, das Zucker wird noch aufgenommen.
Oder so, wie ist denn das eigentlich jetzt mit dem Gewicht? Also einerseits bemühe ich mich immer, dass man bei meinem Hund an den Rippen fühlen kann, aber das schaffen wir nicht. Ich schaffe das nicht und ich schaffe es auch bei meinem Hund nicht. Wann fängt denn das gesundheitliche Problem an? Wann, wenn man hier so zwickt und hat 3 Zentimeter, wie bei uns, bei dir nicht, aber...
Also ich glaube, dass diese Rippenmessregel eine ganz gute ist. Man sollte die Rippen fühlen können, man sollte sie nicht sehen können. Also sehen muss man sie nicht können, aber fühlen sollte man sie schon können. Das ist, glaube ich, eine ganz hilfreiche Messeinheit für einen Hund.
Gibt's auch.
Und die meisten...
Hajo probiert gerade seine Rippen und ist gescheitert.
Die meisten Tierbesitzer kennen auch diese Regel, interessanterweise, wenn man das anspricht. Allein ist es so, dass man über die Jahre, die man mit einem Hund zusammenlebt, bestimmte Dinge einfach so annimmt und man nimmt eben an, dass der Hund langsam etwas dicker wird. Der wird ja nicht plötzlich dick, das ist ja ein Prozess. Und nur wenn man da hin und wieder mal von Leuten wie uns darauf hingewiesen wird, die jetzt von extern den Hund betrachten und sagen, hier könnte man aber was tun, der kann mal 1 Kilo oder 3 abnehmen, dann wird man als Tierbesitzer wieder darauf hingewiesen, da läuft ja was in die falsche Richtung, das haben wir gar nicht so gesehen. Mhm. Und das ist ja deshalb wichtig, dass wir an der Stelle Anstöße geben und die Leute dazu bringen, dann die Futterrationen zu vermindern oder mit anderen Dingen dafür Sorge zu tragen, dass sie etwas weniger Gewicht haben. Mhm. Ein bisschen mehr spazieren gehen, ein bisschen mehr Bewegung ist auch eine Sache, die sowohl bei Menschen als auch bei Hunden gut funktioniert.
Und 14 Runden schwimmen bei dir im Meerwasserpool beheizt, um dich herum. Das wäre auch schön, ja, das ist eine tolle Sache. Ich nenne ihn jetzt mal Bello. Ich möchte da noch mal ein bisschen einsteigen. Ich habe den mit 6 Monaten kennengelernt. Ich habe seine rechte Seite beim Training knacken hören und gewarnt, man solle es prüfen lassen. Bello hat als Welpe täglich sehr wild mit einem größeren Hund gespielt. Heute ist er bereits 2-mal wegen Bänderriss operiert worden. Hätte man da vorher eingreifen können? Was passiert da heute? Was macht man? Warum reißt das 2-mal? Was könnte man dazu sagen?
Sie meinen also das Knie, das da geknackt hat und das Knie...
Ich habe es hier, ich bin kein Fachmann, also ich habe das hier.
Also knacken, wenn man Knackgeräusche bei einem Hund laut hört, dann kann das entweder sein, dass der Oberschenkelkopf in die Pfanne rein und raus klackt. Das gibt ein laut vernehmbares Knacken. Oder aber auch im Kniebereich gibt es ein Knackgeräusch, was hervorgerufen wird dadurch, dass der Meniskus, das ist so eine Schutzschicht zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, wie so eine Bandscheibe eigentlich zwischen 2 Wirbelkörpern sitzt ein mittlerer und äußerer Meniskus zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Und wenn der zerrieben wird, dann knackt das auch so. Also das sind so die Knackgeräusche, die man hören kann. Ansonsten die häufigste Sportverletzung, die Hunde so bekommen im Knie, ist ein Kreuzbandriss. Mhm. Und das kann rechts und links passieren. Und das passiert leider auch bei den Hunden, die das haben, im Laufe ihres Lebens auf beiden Seiten. Wir wissen, dass mindestens 50% der Hunde, die einen Kreuzbandriss auf einer Seite haben, leider auf der anderen Seite auch einen solchen entwickeln
werden. Das ist die Schonhaltung?
Nein, die Schonhaltung wäre eine Sache. In dem Moment, in dem das operierte Bein geschont wird, wird das andere mehr belastet. Das ist richtig. Aber das alleine ist nicht der Grund. Denn das erste ist ja auch ohne besondere Schonsituation zu Schaden gekommen. Wenn so viele Tiere das in gleicher Weise entwickeln, dann glaube ich daran, dass es primär eine genetisch bedingte Sache ist, die einfach ist sich, ja, die sich dadurch entwickelt, dass eben diese Kreuzbänder rechts und links im rechten und im linken Knie vom selben Hersteller aus derselben Serie sind und entweder was taugen oder nichts taugen. Und so ist das einfach. Und es gibt, vor 2 Jahren gab es eine Studie in England und da hat man über 560 Hunde untersucht, die einen Kreuzbandriss hatten und 36% der Hunde hatten innerhalb eines Jahres auf der anderen Seite auch einen. Also das zeigt, dass es auch relativ schnell geht, dass so eine Entwicklung auf der anderen Seite sich einstellt. Und das überzeugt mich eigentlich, dass hier doch primär Genetik eine Rolle spielt. Ihre Frage, also was kann man dagegen tun? Könnte man was vorbeugen tun? Nein, kann man nichts vorbeugen tun, außer die üblichen Dinge, Gewichtsreduktion, also ein vernünftiges Gewicht ist sicherlich hilfreich. Ein ordentliches Training mit einer guten Bemuskelung ist auch hilfreich. Aber ich muss leider sagen, Kreuzbandrisse gibt es bei kleinen Hunden, bei großen Hunden, bei dicken, bei dünnen, bei aktiven, bei nicht aktiven. Es kommt in allen Bereichen vor, sodass ich also nicht eindeutig sagen kann, es haben nur die Übergewichtigen oder es haben nur die Tobenden. Mhm. Es kann bei jedem Hund, bei jeder Rasse auch vorkommen. Auch das ist wichtig zu sagen. Es sind nicht nur die großen Rassen, die das haben, sondern auch kleine Hunde haben das. Also das kommt querbeet bei allen Hunden vor.
Das wird die Hundefreundin sehr freuen, weil sie sich immer Vorwürfe gemacht hat, dass sie ihren Hund so früh hat spielen lassen, aber sie muss da gar nicht jetzt sich...
An der Stelle sicherlich nicht, das hätte auch so passieren können. Trotzdem haben wir vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man so junge Hunde doch schont. Macht schon Sinn.
Wie ein rohes Ei behandelt. Wie ein rohes Ei.
Ich wollte vielleicht noch, ich hätte gerne noch was gesagt zu den vorbeugenden Maßnahmen. Was ich empfehlen würde aus krankengymnastischer Sicht ist, bevor man die Hunde von der Leine löst und die rennen lässt, spielen lässt mit anderen Hunden, dass man sich zumindest mal mindestens fünf Minuten Zeit nimmt und die warm laufen lässt. Was bedeutet, einen zügigen, schnellen Schritt, möglichst einen Trab, wenn wir hinterherkommen, also so einen lockeren Trab, dass die Gelenke warm werden, dass die Muskulatur warm wird. Dann haben wir schon mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreuzband reißt, ein bisschen reduziert. Also bestimmt nicht ausgeschlossen, das sicher nicht, weil ein geschädigtes Kreuzband, das braucht ein Loch, ein Hasenloch oder alle Hunde buddeln tiefe Löcher. Ich verstehe es nicht, die Tierbesitzer lassen ihre Hunde am Wegesrand 20 Zentimeter tiefe Löcher graben, gehen weiter, der nächste Hund kracht rein und reißt sich das Kreuzband. Also das sind wirklich, das sind Fußangeln, die sind unglaublich gefährlich.
Ja.
Oh, jetzt rege ich mich auf.
Nein, bitte, die Sendung ist dafür, du darfst dich aufregen. Es wird hier nichts geschnitten.
Ich muss Ihnen recht geben, Sie haben da das wirklich was Wichtiges gesagt. Wir wissen vom menschlichen Sport, dass Aufwärmphasen wichtig sind. Das ist für die Physiologie des Muskels und der Sehnen und der Bänder ist natürlich beim Hund genauso. Und alles, was für uns wichtig und richtig ist, ist beim Hund auch wichtig und richtig. Und es ist deshalb schon sinnvoll, einen Hund nicht aus dem Auto zu holen, nachdem er irgendwo hingefahren ist, und ihn gleich losspurten zu lassen, sondern vielleicht geht man erstmal 200, 300 Meter mal an der Leine schnellen Schrittes und dann kann man ihn laufen lassen, aber nicht gleich losstürmen lassen und am besten 3 auf einen Haufen und dann gibt es einen riesen Toben und das ist in nicht aufgewärmtem Zustand sicherlich gefährlicher, als wenn die Hunde warm gelaufen sind. Vielleicht an der Stelle noch ergänzen, das ist eigentlich auch Ihr Bereich, da werden Sie mir vielleicht recht geben. Ich glaube, wenn wir vorhin über Agility gesprochen haben, dass es ganz wichtig ist, dass diese Tiere einen wichtigen, guten Trainingspart haben, sei es durch Joggen, sei es durch Fahrradfahren. Meine Lieblingsbeschäftigung ist da eigentlich Fahrradfahren, weil sie beim Fahrradfahren langsam neben dem Hund herfahren können, ihm im Trab die Gelegenheit geben können, unter Gelenkschonung, Traben ist eine gelenkschonende Gangart, weil das Gewicht gleichmäßig verteilt fortgesetzt wird, während Galoppieren, da springe ich los und lande auf den Vorderbeinen, das ist immer ungünstig. Also langsames Traben, das über längere Zeit, baut Muskulatur auf und das ist wichtig in Ergänzung zu allen anderen sportlichen Tätigkeiten, die so ein Hund so tut. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass den Tierbesitzern das klar wird. Ein Hund muss nicht nur Agility machen, sonst nichts, sondern der muss also mindestens die gleiche Zeit, die Agility macht, auch Ausdauertraining machen.
Ja. Also das ist ganz wichtig auch, weil ich da öfter schon mal zugeschaut habe. Die Hunde kommen aus Boxen oder aus dem Auto und müssen gleich auf den Platz und ihre Leistung erbringen.
100%.
Wie lange ist denn jetzt so eine Aufwärmphase? Also zum Beispiel jetzt mittelgroßer Hund, ist das unterschiedlich zwischen Yorkshire und Neufundländer? Gibt es da unterschiedliche Aufwärmphasen oder ist das eigentlich relativ gleich?
Das ist ja gleich. Das
gibt's gar ja, nicht. Gleich.
Also, ich denke, es ist abhängig von der Außentemperatur.
Mhm.
Also, wenn es sehr warm draußen ist, ist natürlich die Muskulatur auch schon wärmer und da braucht man vielleicht nicht ganz so viel. Also wenn und auch das Runterfahren, das Abkühlen ist ja auch was Wichtiges. Also ein Hund jetzt im Winter nach Agility ins Auto, was -4 Grad hat, im Moment ist es Gott sei Dank +4 Grad, aber trotzdem, die sollten nicht mit ganz erwärmten Muskeln auf einmal in die Ruhe und in die Kälte. Das ist schlecht, das ist kontraproduktiv.
Sehr wichtig. Also 10 also Minuten Aufwärmphase.
Mindestens 5.
Langsam mindestens
5.
Optimal 10. Genau. Und Abkühlphase, dass man sie nicht gleich, dass man so wie so ein Abreitplatz, also wenn die Pferde sehr geschwitzt Endlich haben.
Wieder langsam runterfahren.
Sehr interessant, finde ich wirklich sehr interessant. Und diese Bänderriss-Nachsorge und Vorsorge, du machst Bänderriss mit Homöopathie, unterstützt du das? Und du machst Bänderriss-Nachsorge. Erzähl einfach mal ein bisschen davon.
Also die Vorsorge kann nur sein, die Prophylaxe, dass man gut auf seinen Hund aufpasst, wenn er disponiert ist und alles für ihn tut, was man tun kann. Ich denke, der stützende Muskelaufbau, um die Gelenkstrukturen zu festigen, ist da der wichtigste Part, den der Besitzer tätigen kann mit einem Physiotherapeuten. Und das sollte nicht versäumt werden, das zu tun. Die konstitutionelle Schwäche, das erblich Bedingte, könnte man, kann man mit homöopathischen Konstitutionsmitteln unterstützen, indem man den Organismus an seiner Schwachstelle ganz speziell behandelt, um dort auch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder gewebsaufbauenden Kuren. Und da spielt bei mir der Schachtelhalm in der Therapie eine sehr große Rolle, weil der gut verwertbare Kieselsäuren zur Verfügung stellt, die das geschädigte Bindegewebe, aber auch das gesunde Bindegewebe, das keine gute Struktur hat, festigen kann. Den Mineralhaushalt kann man sehr schön mit Schüsslersalzen ausgleichen. Wenn man das, die Schüsslersalze unterscheiden sich von der Homöopathie dadurch, dass sie im Endeffekt die Zellen kompatibel für die Mineralstoffe machen an der Stelle, wo sie gebraucht werden. Und deshalb ist das eine sehr gute Kombination. In der traditionell chinesischen Medizin werden die Sehnen und Bänder von der Leber ernährt. Und der Leberstoffwechsel spielt deshalb auch bei diesen Dispositionen von Bindegewebsschwächen eine große Rolle. Und den kann man sehr gezielt durch eine gescheite Ernährung unterstützen, indem das Leberblut genährt wird. Da gibt es spezielle Nahrungsmittel, die das bewerkstelligen können. Und hier kann man auch eben mit Akupunktur die Energetik eben dieser Strukturen positiv beeinflussen. Das alles kann man machen, das schützt aber nicht davor, dass es dennoch passieren kann. Und wenn es denn passiert ist, und dann muss da leider der Chirurg ran, da haben die komplementären Methoden ihre Grenze, eine ganz deutliche, um das wieder zu flicken und zu beheben.
Janett, weißt du?
Ja, ich denke, vor mir kommt eigentlich Dr. Höhner, ne? Weil er ist ja derjenige, der erstmal eine entscheidet, OP oder OP.
Ja.
Dann bin ich eigentlich meistens dann
dahinter.
Am Ende dran.
Ja, gut.
Im Grunde ergänzen wir uns hier in dieser Reihe. Ich sitze da mal in der Mitte. Und wir haben für die Kreuzbanderkrankungen des Hundes eine ganze Reihe von verschiedenen Operationsmethoden, die wir da anbieten können. Wir sind bemüht, für jeden Patienten eine möglichst passende zu finden. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die da von Bedeutung sind. Da spielt Geld manchmal eine Rolle. Was für eine Methode kann ich mir leisten? Es spielt das Alter des Patienten eine Rolle. Ist es ein ganz junger, aktiver Hund oder ist der Hund schon 12 oder sehr alt? Muss man überhaupt noch operieren dann oder was muss man da machen? Oder aber ist der Hund besonders schwer? Da muss ich eine besonders stabile Lösung haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die da zu berücksichtigen sind. Und wir versuchen immer eine dem Patienten entsprechend passende Lösung anzubieten.
Sie setzen dann eine Platte ein, oder?
Es gibt verschiedene. Also wenn ich mal nur drei nenne, das sind die Hauptmethoden, die so verwendet werden. Einmal kann man einen Bandersatz machen. Das machen wir meistens bei kleineren Hunden. Bis etwa 15 Kilo. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit einer sogenannten TTA. Dabei wird die Kante des Schienbeins durchtrennt, angesägt und nach vorne gespannt. Und damit wird das Knie stabilisiert dadurch, dass das gerade Kniescheibenband, das ist das Band, wenn Sie an Ihr Knie fassen, an die Kniescheibe, das unten an den Unterschenkel geht. Wenn Sie dieses Band anspannen, das wird ganz fest und ganz hart. Und dieses Band stabilisiert das Knie, wenn man das nach vorne verlagert. Und da gibt es eine sehr schöne Technik, mit der man das machen kann. Das ist eigentlich die Technik, die wir am häufigsten verwenden, weil sie für die Tiere sicherlich die angenehmste ist. Weil der größte Teil des Unterschenkels, nämlich der, der das Gewicht aufnimmt, der bleibt heile. Und das belasten die Hunde dann auch sehr schnell wieder. Und deshalb ist für sie diese Operation die angenehmste eigentlich. Die dritte, das mit der Platte, das war das, was Sie gerade schon ansprachen, ist dann die TPLO. Dabei machen wir einen kreisförmigen Sägeschnitt durch den Unterschenkel und heben das Unterschenkeldach, was normalerweise immer nach hinten so ein bisschen schräg abfällt, an und machen daraus eine waagerechte. Dann ist das Knie auch stabil. Aber das machen wir nur bei solchen Hunden, die extrem stabil sein müssen oder aber die ein sehr steiles Dach haben, dann machen wir diese Technik. Also Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die das dann beeinflussen. Wichtig ist nur, dass man, egal welche Technik man durchführt, dass man sie gut beherrscht. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt bei all diesen Knieoperationen. Man sollte das, was man macht, gut machen. Ich möchte gar nicht so sehr schimpfen, die eine Methode ist besser als die andere. Aus meiner Sicht ist die eine Methode sinnvoller als die andere bei dem einen oder anderen Fall. Aber ich kann gar nicht sagen, das ist eine gute und das ist eine schlechte und das ist die bessere und das ist die schlechtere, sondern man muss es individuell beeinflussen oder entscheiden und man muss das, was man macht, gut können. Das ist entscheidend dabei. Wenn dann die Operation durchgeführt wird, dann geht es eben weiter, dass sobald die Haut eigentlich verheilt ist und das wieder dicht ist und geschlossen ist, dann kann man eben mit Physiotherapie und auch mit Unterwasserarbeit beginnen, um Muskulatur schnell aufzubauen. Wir sind sehr großzügig bei der Bemessung der Zeit, die Hunde hinterher laufen dürfen. Sie dürfen also sehr schnell schon 3 bis 4 Mal täglich 10 bis 20 Minuten laufen. Das könnte sein 3 mal 10 Minuten, beinhaltet aber auch 4 mal 20 Minuten. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und das macht aber aus meiner Sicht Sinn, weil ich die Muskulatur erhalten möchte und nicht noch weiter zurückgehen lassen möchte. Und deshalb bin ich auch dafür, dass frühzeitig Physiotherapie als Unterstützung gemacht wird. Insbesondere bei den Hunden, die sich selber nicht so viel bewegen müssen, sollte man unbedingt Physiotherapie als ergänzende Hilfe nach einer solchen Operation mit einsetzen.
Was machst du dann?
Also das Allerwichtigste ist, dass die Hunde lernen, wieder auf 4 Beinen zu laufen. Das ist für mich erstmal Priorität Nummer 1. Ich zeige den Hundebesitzern sehr viel. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich viel zeigen kann, damit die Besitzer viel zu Hause selbst machen können. Denn ich alleine einmal die Woche oder zweimal die Woche, ich kann nicht die Welt verändern. Ja, ich kann nicht die Hunde heilen oder so einmal in der Woche. Also das Erste ist die Belastung, dass die Hunde lernen, das muss nicht wehtun, ja, wenn ich auftrete. Ja. Und den Besitzer natürlich beibringen, wie laufen sie mit ihrem Hund am besten, damit er alle 4 Beine einsetzt. Dann gehe ich halt ran und entspanne erstmal durch Massagetechniken. Im Regelfall, jeder Hund ist anders, jeder braucht auch was anderes. Aber im Regelfall gucke ich erstmal nach dem Rücken, weil der Rücken ist im meisten Fall extrem verspannt und gehe nach vorne und entspanne praktisch die verspannten Muskelgruppen, die sich bis der Kreuzbandriss entstanden ist und so. Manchmal hat das ja auch Zeit gedauert. Und dann nach kurzer Zeit gucke ich schon im Schwimmbad, also dass die ins Schwimmbad mitgehen. Ja, und da sieht man sehr oft, dass sie erstmal ängstlich sind und Angst haben, dieses Bein zu bewegen, weil das hat ja wehgetan. Und dann merkt man aber auch sehr häufig, sie bekommen wieder Vertrauen in ihr Bein. Also sie fangen an, es zu bewegen und es auch zu belasten. Ich mache auch Belastungsübungen im Wasser, wie auf dem Schaukelbrett, also so Balanceübungen und so, um die Muskulatur zu trainieren, also um die Stabilität und auch die Balance zu üben. Und es klappt im Regelfall sehr gut, wenn die OP gut bei dem Hund angeschlagen hat. Weil nicht jeder Hund verträgt das wie der nächste. Ja, mhm. Es gibt immer mal ein paar Kandidaten, die entweder sehr schmerzhaft sind oder so. Und bei denen dauert es ein bisschen länger. Mhm. Ich sage aber auch, mal gucken, wenn Menschen einen Kreuzbandriss haben, ja, wie geht's denen danach? Wie viele Monate brauchen die? Wie lange machen die Physiotherapie, bis die wieder Fußball spielen können oder so? Das geht mhm. nicht innerhalb von 2-3 Wochen wieder heile. Ne? Mhm. Und bei den Hunden ist, gut, die haben 4 Beine, wir haben nur 2. Also die können mehr verlagern an Gewicht. Aber das geht nicht so schnell. Also mhm. die sind nicht nach 3 Wochen wieder fit.
Nicht nach 3 Wochen? Was setzt man so an, bis die wieder laufen können?
Mindestens 6-8 Wochen.
6-8 Wochen, wo sie wieder auftreten und auch merken, ich habe keine Schmerzen mehr.
Auftreten werden sie schon eher, mhm. aber Hunde haben eben genauso wie wir ein Schmerzgedächtnis. Und das ist das, was Sie gerade sehr schön ausgeführt haben. Mhm. Die haben einfach immer noch die Erinnerung, wenn ich auftrete, tut es weh, also mhm. trete ich lieber nicht auf. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, sie dazu zu bringen, dass diese Kopfschaltung wieder zurückgenommen wird mhm. und dass sie wieder lernen, aha, das Auftreten mit diesem Bein tut ja gar nicht mehr weh. Und das ist das, was sich langsam entwickelt. Man muss doch mal dazu sagen, Chirurgie ist da keine Zauberei. Und Chirurgie hat auch keine hundertprozentigen Erfolgsaussichten. Auch ein Chirurg, der sehr, sehr gewissenhaft arbeitet und sehr geübt ist, wird niemals zu 100% erfolgreich sein in dem, was er tut. Und das führt eben dazu auch, dass manche Hunde ein bisschen länger brauchen, bis sie eben besser laufen. Egal, neben dem, was wir mit der Technik eben besprochen haben, gibt es individuell noch unterschiedliche Entwicklungen, die teilweise im Hund liegen, teilweise aber auch an der Durchführung der Operation sicherlich liegen mögen. Das muss man mit da noch einbeziehen. Und man muss eben vor allen Dingen sich klar machen, dass es immer, dass Geduld ganz wichtig ist. Wir sind so ungeduldig, weil die meisten Hunde so schnell sich wieder erholen, viel schneller als wir und wir damit verwöhnt sind. Aber wir müssen manchmal ein bisschen geduldig sein und den Sachen Zeit geben, damit sie sich entwickeln und manchmal eben auch ein bisschen länger Physiotherapie machen, damit die Muskulatur wieder aufgebaut wird. Und gerade da wir über das Knie gesprochen haben, da ist die Muskulatur so unendlich wichtig, um ein Knie gut funktionieren zu lassen, braucht man gute Muskeln. Und wenn die nicht da sind, dann kann das Knie auch noch nicht funktionieren. Deshalb ist so auch ein frühes, schnelles, intensives Schulen des Beines mir so wichtig und die Physiotherapie ist da ein entscheidender Faktor. Aber dann, glaube ich, können Sie auch noch mal ein bisschen was sagen. Was machen Sie denn dann noch ergänzen nach einem solchen Eingriff?
Das würden wir jetzt mal mit einer Musik, sonst rauchen den Hörern die Ohren. Wir werden jetzt. Es ist ja auch interessant, was wir hier so in der Musikpause bereden. Jetzt war, Maja sagte, wie ist es denn jetzt eine Prophylaxe beziehungsweise eine Behandlung begleitend mit der Narkose von Dr. Höhner. Er sagte gerade, also die Narkose ist so, dass immer Frauchen im Arm beim Einschlafen und beim Aufwachen. Maja hat den Vorschlag gemacht, es gibt jetzt Anika, Anika C30, was so richtig schön auf die Seele wirkt, nehme ich an. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wenn Sie so eine homöopathische Behandlung anbieten, möchten die meisten das nicht. Aber wir haben jetzt gerade vereinbart, vielleicht wäre es ein Versuch wert, diese beiden Dinge mal zu begleiten. Einfach mal zu schauen, wo sind da die Vorteile. Also das finde ich eigentlich ganz spannend. Auch wie Sie diese Narkose machen mit Frauchen im Arm. Also habe ich schon andere Dinge erlebt, finde ich gut.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig für die Tiere, dass sie in einer vertrauten Umgebung möglichst einschlafen dürfen und in Frauchens Arm ist man eigentlich sicher am sichersten. Und auch das Aufwachen ist wichtig, dass man da nicht irgendwo alleine sitzt und dann plötzlich nicht mehr weiß, wo man ist, sondern wenn Frauchen gleich daneben ist, dann ist es viel entspannter und man kann also ganz in Ruhe aufwachen. Das ist ganz wichtig.
Gibt's da keine hektischen Frauchen, die dann sagen,
ja, nein. Es gibt schon manchmal Frauchen, die sehr betroffen sind, denn manche Hunde, auch wenn es selten ist, aber hin und wieder gibt's Hunde, die in der Aufwachphase doch jaulen und dann sind manche Tierbesitzer ein bisschen beunruhigt, aber trotzdem glaube ich insgesamt, ist es zum Nutzen des Tieres, wenn die Tierbesitzer sowohl beim Müdemachen als auch beim Aufwachen dabei sein dürfen. Die Frage, was man nun mit homöopathischer Begleitung von Operationen machen kann, ich bin davon überzeugt, dass da eine ganze Reihe von positiven Dingen zu machen ist. Wir sollten uns mal zusammensetzen und mal gucken, ob man da vielleicht irgendetwas standardmäßig dann auch ergänzend
dazu machen kann. Diese Sendung hatte schon einen Sinn.
Das hat immer einen Sinn. Es geht ja zum Nutzen der Tiere und es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Aufklärung der Tierbesitzer, dass man schonend, ergänzend zu der Chirurgie ein paar Dinge mit einfügen kann, die den Heilungsverlauf der Patienten beschleunigen und das Wohlfühlen beschleunigen. Wir machen schon eine ganze Menge dabei, dass wir ihnen sehr viel Schmerzmittel geben, dass sie möglichst schmerzarm sind in der Aufwachphase und auch am Tag danach. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, im Gewebe noch ein paar andere Dinge, die man sinnvoll da einsetzen kann. Wir werden uns mal da zusammentun und gucken, was wir da Positives entwickeln.
Hundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Büttner-Vogt und Hajo Berge. Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Sehen wir uns einen Ziehhund an, der seinem Herrn nicht vertraut, also von ihm weg will. Seine Beine stemmen sich nach hinten, er legt sich zur Seite, kratzt mit den Pfoten in den Boden und überstreckt die Halswirbelsäule. Ich finde das also immer ganz schrecklich, weil es wirklich ganz, ganz leicht ist, einem Hund das Ziehen, wenn ich Vertrauen aufbaue, abzugewöhnen. Also das ständige Ziehen an der Leine, einen schweren Wagen ziehen, ist das nicht auch für Arthrose verantwortlich? Ist das nicht auch eine ganz ungesunde Geschichte an alle drei?
Ja, also das ist sicherlich eine ganz, ganz ungesunde Geschichte. Da kann man vielleicht die einzelnen Rassen noch ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ganz schlimm ist das natürlich für diese kleinen Hunderassen. Wenn man da mit Kraft an der Halswirbelsäule zieht, kann man sich vorstellen, dass diese kleinen Halswirbelknöchelchen Schaden nehmen können, dass Bandscheibenvorfälle dadurch entstehen. Oder es gibt bei diesen kleinen Hunderassen auch eine Instabilität zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel. Also all das sind so Dinge, die sicherlich ungünstig beeinflusst werden durch Ziehen an der Leine. Es ist deshalb sinnvoll, gerade bei den kleinen Hunden besser ein Brustgeschirr anzuziehen, damit die Halswirbelsäule entlastet ist und gar nicht so viel Druck da drauf kommt. Erziehung ist natürlich eine Sache, die nicht an der Leine beginnen sollte, da gebe ich Ihnen wirklich recht, das gilt für die kleinen Hunde und für die Großen in gleicher Weise. Leider sind die kleinen Hunde oft gar nicht erzogen, weil das meint man, das wäre nicht nötig, aber umso mehr imponiert es mir immer wieder, wenn dann Besitzer kleine Hunde auch mit denen auf den Platz gehen und Agility machen und die auch perfekt funktionieren, auch ohne Leine. Das kann man also schon auch antrainieren, das ist eine Frage der Mühe, die man sich dabei gibt. Bei großen Hunden kommt es aber auch häufig vor, dass durch das feste Ziehen auch von im Sport genutzten Hunden Halswirbelsäulenschäden entstehen und dann mitunter Bandscheibenvorfälle operiert werden müssen, weil eben durch dieses ruckartige Zerren an der Leine da Belastungen auf die Halswirbelsäule kommen, für die sie nicht geeignet ist. Und man sollte sicherlich über andere Erziehungsformen nachdenken, als die Leine als Erziehungsmittel zu nehmen. Das ist sicherlich höchst ungeeignet, dem Hund das Fußgehen beizubringen, indem ich kräftig an der Leine zerre. Und eigentlich das mitmache, was er vormacht. Also der Hund zieht an der einen Seite, ich ziehe an der anderen Seite, das ist prima. Ja. Also das ist sicherlich keine...
Und Druck erzeugt immer Gegendruck.
Genau, das ist sicherlich eine ganz unkluge Vorgehensweise. Mhm. Auch wenn es mühsam ist, sollte man da andere Wege gehen. Das können Sie sicherlich noch besser erklären.
Das ist natürlich jetzt zeigen, das ist reine Körpersprache, das können wir jetzt hier schlecht, denn wenn ich jetzt aufstehe und sage, schauen Sie, ich mache das so, haben die Hörer ein Problem. Aber trotzdem will ich jetzt Maja nochmal fragen, die ganze Konstitution, was hast du jetzt damit zu tun? Du hast ja auch mit Händen und mit Energie arbeitest du ja auch an den Hunden, die jetzt geschädigt sind durch Leinziehen oder durch falsche Bewegung.
Ja, generell ist in dem Fall die Prophylaxe das Allerbeste, was dem Hund passieren kann. Und der körperliche Schaden ist im Endeffekt durch das Verhalten des Halters beeinflussbar. Und das ist das, worauf ich am liebsten hinarbeite, dass diese Schäden gar nicht erst entstehen. Viele Menschen, die sich einen Hund anschaffen, denken vorher leider überhaupt nicht darüber nach, was sie für Bedürfnisse an ihren Hund stellen, beziehungsweise was der Hund für Bedürfnisse hat in seinem Lebensumfeld und welche Hunderasse vielleicht auch zu der Familie am besten passt. Und noch zu sagen ist, es ist eine Riesenverantwortung, mit Tieren zusammenzuleben, zu arbeiten, ein Rudel zu werden, sich sozusagen zusammenzuraufen mit der Fremdsprache Mensch-Hund und insbesondere überhaupt ein guter Rudelführer zu werden, der es gar nicht nötig hat, den Knopf der Ausziehleine zu drücken, weil sein Hund generell auf ihn achtet.
Bravo, Maya, bravo, das hast du toll gesagt.
Für mich ist die Ausziehleine ein Folterinstrument und gehört eigentlich verboten. Das ist für mich tierschutzwidrig. Und da geht es wirklich nicht nur um den unvorbereiteten Ruck, wenn der Stoppknopf gedrückt wird, sondern es geht um den ständigen Zug auf die Halswirbelsäule und die Muskulatur. Und wenn wir uns die andere Seite anschauen vom Hals, wo Luft- und Speiseröhre und insbesondere der Kehlkopf sitzen, die durch dieses Ziehen und dieses ständige Gewicht, das auf dieser Leine liegt, geschädigt werden. Und im Vergleich dazu kann ich nur sagen, gehen Sie ins Fitnessstudio, trainieren Sie Ihre Halswirbelsäule, indem Sie ein Halsband anlegen, eine Schnur daran mit einem Gewicht und das anfangen zu stemmen. Da werden Sie niemand sehen, der das so macht. Warum sollten unsere Hunde das denn so tun?
Mhm. Jeanette, Entschuldigung, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Break machen, weil der Herr Dr. Höhner ein volles Wartezimmer hat in Breckenheim. In Delkenheim, ich verbessere mich. Und möchten Sie noch ein Schlusswort an unsere Hörer sagen, ehe Sie dann Hunde behandeln und Menschen helfen?
Ja, also ich möchte mich eigentlich bedanken für die Möglichkeit, hier in dieser sehr kompetenten und freundschaftlichen Runde Auskunft geben zu können über solche Probleme, die Hunde haben. Es macht mir sehr viel Freude zu sehen, wie ich das eingangs sagte, wie wir interdisziplinär jetzt hier zusammen diskutieren und Gespräche führen können. Wir haben das auch in der Musikpause weitergeführt und man merkt, dass da ganz viel Redebedarf ist und wir miteinander sehr viele Themen abarbeiten können. Und es hat mir wirklich Freude gemacht, hier an der Stelle mit Ihnen gemeinsam das zu machen. Ich muss mich leider jetzt wieder zurückziehen, weil ich noch ein bisschen was tun muss. Bedanke mich und wünsche noch eine schöne weitere Besprechung.
Dr. Höhner hat sich verabschiedet, um jetzt Hunden zu helfen. Wir sind jetzt drei Damen gegen Hajo Berger und wir fragen jetzt mal, welche Krankheiten bringen die Auslandshunde mit? Maya, was hast du denn damit für Erfahrungen?
Generell eher weniger Erfahrungen, weil ich überwiegend Pferde behandle.
Okay. Ja.
Gar nicht so viele Hunde und schon weniger Hunde mit Infektionskrankheiten. Worüber wir jedoch sprechen können, ist die Borreliose, die gerade in unserem Raum sehr stetig auf dem Vormarsch ist, da immer mehr Zecken den Borrelioseerreger tragen. Und hier ist eine schulmedizinische Behandlung, wenn die Borreliose diagnostiziert ist, unumgänglich. Die Antibiose über 6 bis 8 Wochen muss gegeben werden, weil sie die meisten dieser Bakterien im Keim ersticken kann. Begleitend kann natürlich durch homöopathische Mittel und Mittel, die das Immunsystem stärken, unterstützt werden. Aber im generellen Fall ist es unumgänglich, eine schulmedizinische Therapie durchzuführen.
Du hast bin auch kein Tierarzt, aber ich beobachte eine Entwicklung und zwar seit 2 Jahren, dass es so richtig wie bei den Menschen auch Erkrankungswellen gibt bei Hunden.
Ja,
auf einmal, also ganz oft natürlich die typischen Durchfälle, aber jetzt, wir hatten letzten Sommer so eine Welle Halsschmerzen, Angina, Husten in einem Gebiet. Das war irgendwie meines Erachtens, also ich bin kein Mediziner, insofern ist es auch schwierig, dann sich über sowas auszulassen, auch noch öffentlich, weil dafür gehören ja eigentlich Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen. Ich bin vom Bauchgefühl her fest davon überzeugt, dadurch, dass so viele Hunde aus anderen Ländern hier sich bei uns tummeln, kommen Bakterienstämme, neue Bakterienstämme, ja, veränderte Bakterienstämme, gegen die unsere Hunde nicht resistent sind, teilweise geimpft sind, aber nicht resistent sind gegen diese veränderten Bakterienstämme, kommen hier in Umlauf. Und das haut natürlich die Hunde hier um. Das ist genauso, als wenn wir auf Reisen gehen, wenn wir nach Afrika reisen und da niest uns jemand an, ja, höchstwahrscheinlich bekommen wir irgendwas, weil wir nicht dagegen resistent sind. Außerdem werden ja immer weniger Hunde in Deutschland geimpft. Also es gibt ja auch so eine gewisse Entwicklung, dass man sagt, okay, man muss nicht mehr alles oder will nicht mehr seinen Hund impfen, was natürlich dann schwierig wird, weil es kommt durch die vielen Hunde, die aus dem Ausland kommen. Ja, also es ist irgendwann ein Mischmasch zwischen Viren, Bakterien und allem Möglichen und der Stärkste überlebt. Ja, und die Tierärzte haben natürlich viel zu tun damit.
Jetzt kommt jetzt jemand zu dir. Du musst die Frage nicht beantworten, wenn es zu schwierig ist. Und er sagt, mein Hund hat fürchterliche Gelenkschmerzen. Würdest du dann auch auf ein, also es ist jetzt ein Südhund, ein sogenannter Südhund, würdest du dann auch sagen, lassen Sie mal da ein großes Blutbild machen?
Sowieso. Das ist bei mir, ich habe ja einen Fragebogen, den ich bekomme, bevor ich einen Hund kennenlerne. Und da ist schon diese Frage drin. War der Hund im Ausland? Kommt er aus dem Ausland? Weil es gibt ja, also gerade jetzt so diese Südkrankheiten und sowas, das ist schon klar. Und es gibt ja immer einen Verdacht auf eine Borreliose zum Beispiel oder so. Da muss man schauen. Ne?
Also, und die Borreliose würde ja dann auch Gelenkschmerzen verursachen.
Unter anderem.
Und das ist aber jetzt keine typische Südkrankheit, sondern die ist wirklich hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben immer mehr Zecken aufgrund der Witterung und der milden Winter. Und auch die Zecken, die Borreliose und auch dieses FSME-Bakterium tragen, das die Hirnhautentzündung macht, sind immer häufiger in den Zecken zu finden. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn ein Hund oder auch ein Tier oder auch ein Mensch über wechselnde Gelenkschmerzen klagt, einen Borreliose-Test machen zu lassen oder wenigstens mal zu eruieren, ob ein Zeckenbiss vorhanden war. Wir haben zusätzlich das Problem, dass auch mittlerweile stechende Insekten im Verdacht stehen, Borreliose oder Borrelien übertragen zu können. Hier zu nennen ist die Bremse, die auch immer häufiger auftritt.
Die Bremse, das ist jetzt eher so eine Pferdefliege, die man auch immer kriegt, wenn sie gebissen hat. Aber dann kann es auch schon zu spät sein. Also wenn ich da auf die drauf haue, habe ich trotzdem einen riesengroßen roten Fleck. Und das finde ich unglaublich unangenehm. Maja, du bietest Kurse an in Homöopathie. Ich habe schon zwei gemacht. Also da jetzt der Dr. Höhner weg ist, gehen wir jetzt ein bisschen in eure Kurse, die ihr gebt und werden da mal ein bisschen drüber reden. Du bietest Kurse für Erste Hilfe am Hund in Homöopathie an. Das heißt, ich habe den auch schon jetzt bei dir erfolgreich abgeschlossen und finde auch, dass das unglaublich gut wirkt, auch bei Hunden. Man sagt ja, man müsste dran glauben, man müsste es sehen, aber Hunde haben diesen Glauben nicht und trotzdem wirkt es. Erzähl mal ein bisschen von deinen Kursen und wie man da dran kommt.
Also die Erste-Hilfe-Kurse liegen mir persönlich wirklich extrem am Herzen, weil das für mich auch so eine Möglichkeit ist, die Besitzer so ein kleines bisschen zur Selbstständigkeit und zur Übernahme von Verantwortung für ihr Tier zu erziehen. Meistens ist es auch so, dass ein sinnvoll gegebenes homöopathisches Erste-Hilfemittel das Schlimmste verhindert. Aber es ist auch so, dass das den Besuch beim Tierarzt nicht ersetzen kann. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Wenn ein Hund verunfallt ist oder wenn es dazu kommt, dass ein Tier einen Schock erlitten hat, kann man häufig als Laie die Tragweite der Verletzung nicht gut einschätzen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, den Tierarzt im Nachhinein zu konsultieren, auch wenn das ohne Ergebnis für Hund und Halter bleibt und man ein paar Euro los ist. Es gibt doch immer noch Verletzungen, die nach außen hin wenig sichtbar ist. Hier zählen Tierbisse, die sehr stark in die Tiefe gehen können, die sehr infektiös sind dazu. Und auch eine sterile Wundversorgung kann nur der Tierarzt gewährleisten. Und das ist häufig das Problem bei Verletzungen, die im Außenbereich passiert sind, wie Schürfwunden auf der Straße und so weiter. Und da ist es auch manchmal sinnvoll, in schwereren Fällen ein Antibiotikum einzusetzen, um das Schlimmste zu verhindern.
Mhm. Bei Jeanette habe ich mit Shadow einen Massagekurs gemacht. Ich habe gelernt, wie man die Hautfalten ganz wunderbar weich hält. Erzähl mal von
dir. Die Röllchen, ja.
Die Röllchenmethode, genau. Er liebt es immer noch.
Das Schwabbeln.
Das Schwabbeln, genau. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Habe ich bei dir gelernt. Erzähl davon.
Ja. Also ich habe 3 Kurse vorbereitet in den letzten Jahren. Der eine ist der, von dem du gerade erzählt hast. Mhm. Das ist ein Basiskurs Grundtechniken Massage. Da machen wir auch als, finde ich immer sehr wichtig, also wir haben schon eine halbe Stunde Orthopädie dabei. Also dass wir auch wissen, wenn einer übers Knie spricht, dass dann jeder auch sicher ist, dass es, also wo das Knie ist und so, ne?
Mhm, beim Hund, ja.
Ja, viele sagen immer, das Knie ist also vorne und das Knie vorne und so. Mhm. Dann der zweite Kurs ist dann schon intensiver. Da gehen wir nochmal in entspannende Techniken rein, die man neben der Wirbelsäule ausüben kann. Dann Akupressurpunkte, Notfallpunkte, sowas. Also Akupressurtechniken und Reflexzonentherapie an den Pfoten. Mhm. Und manchmal zeige ich auch noch ein bisschen Ohrakupressur. Aber
den Notfallpunkt, die Spitze. Ja,
ja. Mhm. Ja. Und der dritte Kurs ist eher so für die Sportskanonen. Also da geht es so schon cool down, warm up. Verletzungen vermeiden durch ordentliches Training, guten Trainingsaufbau. Sind auch Massagetechniken drin. Wir machen eine Gangbildanalyse. Ist immer sehr spannend. Ist ein langer Kurs, der geht den ganzen Tag. Mhm. Und Anzeichen für Lahmheiten, für Schonhaltung und sowas, das machen wir dann. Und auch so halt Übungen einfach zum Aufwärmen.
Maja Zeitler ist noch ein sinnvoller Satz eingefallen, den möchte ich dir nicht nehmen. Und dann wäre ich dir für eine Überleitung dankbar zum Geschirr.
Ich danke dir, liebe Inge, was mir noch im Herzen liegt, wäre zu sagen, wie läuft so ein Erste-Hilfe-Kurs für den Tierbesitzer überhaupt ab? Es geht darum, die wichtigsten homöopathischen Mittel kennenzulernen, die wir in der ersten Hilfe einsetzen können. Von der Verbrennung bis zum Abszess behandeln können, selbstständig, ohne den Tierarztbesuch dabei zu vergessen. Und es geht auch darum, eine kleine Verbandslehre zu haben, Grundlagen der Verletzungen zu lernen. Und ich versuche auch es sind Tageskurse, mit einer relativ geringen Gebühr. Das ist für mich so das Anliegen des gelebten Tierschutzes, dass die Leute nicht sagen können, der Kurs ist mir zu teuer. Und im Übrigen können mich in diesem Fall auch Institutionen wie Tierheime und Tierschutzvereine gerne kostenfrei in Anspruch nehmen, was die Abhaltung dieser Kurse bedingt. Wir machen das jetzt im Mai in Haltern auf dem Pferdeschutzhof Sonnenhof. Mhm. Dort werde ich einen Erste-Hilfe-Kurs in dem Fall für Pferde abhalten und der Erlös geht dann als Spende an den Verein.
Mhm. Und Pferde haben Geschirre.
Pferde haben auch Geschirre, wenn sie denn in der Kutsche gehen und in der Kutsche haben sie auch ganz viele Knieprobleme. Wobei wir dann beim Thema
Geschirr.
Halsband und Geschirr sind, dass der Jeanette ganz besonders am Herzen liegt.
Was eine Überleitung.
Ja, das ist mein Steckenpferd.
Ja.
Also das ist, es werden so viele Geschirre, Halsbänder, Mäntel, also Hundezubehör angeboten und so wenig von dem so vielen ist wirklich sinnvoll und passt den Hunden. Mhm. Die Beratung lässt meines Erachtens sehr viel zu wünschen übrig, also einiges zu wünschen übrig. Ich sage, was wichtig ist, ist, wenn man einen Hund hat und dem ein Geschirr anpasst, greifen Sie doch einfach mal in das Geschirr rein. Dort, wo das Geschirr am Körper auffliegt, sind dort dicke Schnallen, die direkt auf die Gelenke drücken. Würden Sie sowas an Ihrem Fuß eng anliegend haben möchten, eine Stunde lang, wenn Sie rennen, wenn Sie ja, in Aktion sind, wenn sie Sport machen. Greifen sie in die Geschirre mal rein oder in die Halsbänder? Sind dort dicke Nähte in diesen Nylonbändern? Hätten sie sowas gerne am Gelenk, an ihrer Haut, am Knochen reiben? Also manche Hunde mögen einfach gar nicht ins Geschirr rein. Ja, warum nicht? Weil das endlos wehtut. Es gibt Geschirre, die drücken auf Wirbel, also von der Wirbelsäule, die gerade bei den kleinen Hunden, die drücken auf die Wirbelsäule, auf Punkte, das tut richtig weh. Und dann wird es noch getoppt durch irgendwelche riesengroßen Karabiner, die bei Leerlauf auch noch auf die Wirbelsäule krachen. Mhm. Ja, ich finde es unglaublich. Ich stand vor einigen Monaten bei einer Beratung daneben in einem großen Tierbedarfskaufhaus sozusagen und habe mir angehört, was diese Verkäuferin den Leuten mit dem Welpen empfohlen hat. Es war unglaublich. Also einen großen Karabiner, daran führe ich meinen Pony spazieren. Das als Verschluss für die Leine an so einem kleinen Geschirr. Also bitte gucken Sie einfach mal danach. Gehen Sie in Spezialgeschäfte, lassen Sie sich beraten, greifen Sie rein. Auch die Schuhe für die Hunde, die angeboten werden. Die haben innen drin Nähte. Ja, wenn wir sowas würden wir als Socken oder sonst was niemals tragen wollen.
Es ist ja auch so, wenn ich mal da fühle, ist es ja ganz besonders auch hier unterm Arm. Die Hunde wachsen auch aus den Geschirren raus. Ja. Man kann sie nicht auf Vorrat kaufen, sie müssen gut angepasst sein. Genau. Und besonders unterm Arm finde ich es also wirklich schlimm, wenn das hier immer scheuert. Ja. Also es müsste ein Geschirr sein, was jetzt hier in der Mitte durchgeht und am Rücken geschlossen wird.
Ja, am besten diese, also ich präferiere diese Zuggeschirre, also die überhaupt keinen Steg haben über das Brustbein, sondern wo die Hunde drin ziehen können.
Das würde dann so quer über die Brust gehen.
Und halt eine Top-Beratung. Und mal selber fühlen, einfach mal fühlen, also den Finger dazwischen stecken, zwischen Hund und Geschirr und schauen, sind da dicke Clip-Verschlüsse, die auf der Wirbelsäule liegen oder vorne an den Schultern. Man kann auch nicht sagen, die sind grundsätzlich schlecht, aber die müssen erstens passend und zweitens sinnvoll sein. Zu dem, was und drittens sollten sie nicht reiben.
Müssten die denn eigentlich nicht angepasst werden? Die müssten doch eigentlich so wie eine orthopädische Einlage angepasst werden. Und dann angepasst an den Hund und nicht auf Zuwachs, sondern eben wieder ausgetauscht. Ja, und die halt wo ist dann dieser Steg hier vorne? Ist der dann über die Brust was Sinnvolles?
Ja,
über die Brust, der geht nicht hier in der Mitte durch.
Also ohne Zwischensteg. Also der geht wie bei einem Pferd, einfach vorne über die Brust und sollte nicht auf den Schultergelenken aufliegen. Ja, also da sollte er nicht reiben, sondern er sollte praktisch direkt drüber.
Wie geht das dann hier weiter, wenn ich mir jetzt das über die Brust vorstelle? Wo geht
der
das?
Der wird durch einen Bauchgurt gehalten. Also der Bauchgurt geht dann praktisch einmal vom Bauch hinten zum Rücken hoch.
Ah, dann sind auch die Achseln frei, dann wäre da keine Reibungsfläche und oben liegt auch nichts drauf.
Nee, also oben sind manchmal Griffe, also dass man die Hunde praktisch noch unterstützen kann, kann man ganz gut so, um Treppen zu laufen oder so bei den jüngeren Hunden oder nach Operationen. Und auch, es gibt dann auch so diverse Geschirre, die aussehen wie Sättel für Pferde.
Ach so.
Da kann man auch Dinge draufschreiben.
Ah, habe ich jetzt noch nicht gesehen, er hört
also
nicht
stehen,
oder so.
Genau. So in der Richtung. Ja. Die können gut sein, aber die meisten, die ich jetzt bisher in der Praxis hatte, passen nicht. Und wenn das Ding nicht passt, dann ist es wie ein Sattel bei einem Pferd, der nicht passt und das ist nicht gut.
Also auch zu weit wäre nichts, wenn man da jetzt dran ziehen würde und da wäre so eine Weite, ist dann auch nichts, weil der Hund sich dann reinlegen könnte.
Ja. Also es sollte optimal passen und nicht auf den Gelenken reiben. Also ganz wichtig, dass die, dass diese dicken Schnallen, dass die von diesen Gelenken weg sind.
Was würdest du denn zu Folgendem sagen, wenn ich jetzt den Hund an ein Halsband gewöhne, denn ich finde immer diese Geschirre so aufwendig, ans Halsband und dann diese Umgewöhnung mache, einmal ins Halsband, ein Bügel hinten hinten zum Geschirr, dann habe ich einen Bügel und kann auch den Druck variieren. Wie findest du das?
Das ist sicher in Ordnung. Die Frage ist nur, warum macht man dann beides? Also ich finde Geschirr jetzt nicht immer wichtig. Also es ist immer die Frage, so sehe ich das. Mhm. Es gibt natürlich da Befürworter, die sagen nur Geschirr.
Nur Geschirr, genau.
Ich finde es unverantwortlich, Hunde mit Geschirr miteinander spielen zu lassen. Es ist ein wahnsinniges Verletzungsrisiko damit verbunden.
Was kann da passieren?
die können sich ja, wenn man Hunde beobachtet, wenn die spielen, die bespringen sich ja. Die spielen ja wie die Erdmännchen miteinander und boxen und springen sich an. Und wie schnell hat ein Hund mal seine Pfote in diesen Schlaufen drin? Diese meisten Geschirre haben ja auch noch diese Griffe zum Festhalten. Das ist sehr, sehr gefährlich.
Also ich bin sowieso kein Freund von Geschirren, drin hängen weil eben alle Geschirre, die ich bisher kennengelernt habe, das waren die Billiggeschirre und die sehe ich also immer unten reiben. Deshalb bin ich dafür, dass man ein Fußtraining macht, das ist wirklich leicht und dann braucht man nur ein Halsband und dann gehen die Hunde auf ihren vier Pfoten und ziehen nirgends hin. Genau. Das wäre also dann schon eine gute Lösung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde, wir verabschieden uns jetzt ganz herzlich von Ihnen. Wir machen das alle einzeln. Ich, Inge Büttner-Vogt, gebe jetzt weiter an Maja Zeitler für ein kurzes Schlusswort.
Ja, liebe Inge, vielen Dank für die Einladung in diese interessante Gesprächsrunde. Ich sage, Prophylaxe ist die beste Methode, sein Tier gesund zu halten. Und damit verabschiede ich mich und gebe weiter an die Jeanette Klemann.
Euch auch vielen, vielen Dank, auch allen Zuhörern und seid nett zu euren Hunden, seid lieb zu euren Hunden.
Genau, wir sind jetzt auch lieb zu unserem Hajo Berger.
Ja, und seid alle lieb zu euren Männern vor allem, ja, denkt dran. Und diesen Anmeldeformular brauche ich noch für diesen Schwabbelkurs da irgendwo. Na gut, wir machen noch zum Schluss Musik, ich wünsche Ihnen alles Gute.
In vier Wochen
hören wir uns wieder, ist doch klar. Jo, ciao, ciao und bis dann.